Also, ich will euch heute Nachmittag zwei Dinge zeigen. Das erste ist einen kleinen Einblick in eine kleine Sparte, die wir als DVG betreuen. Ja, nicht über die ganze Arbeit, da könnte ich den ganzen Nachmittag reden, aber über eine kleine Sparte. Und nachher habe ich noch einen Vortrag zum Thema Hauptsache gesund, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Wenn wir uns über diesen Satz, den wir uns ja so manchmal, ob das beim Geburtstag oder zu Weihnachten oder zu Neujahr oder sonst was, wünscht man sich Hauptsache gesund. Ja, dann wollen wir drüber nachdenken. So, erstmal einen kleinen Einblick in eine Sparte von uns. Ihr kennt dieses Heft, dieses Büchlein. Verwendet ihr das? Wozu, ne? Das gibt es kostenlos, kann man verteilen. Das Büchlein, früher gab es die Karten einzeln. Ja? Ich bin froh, dass es die nicht mehr gibt, sondern dass es als Heft gibt. So kann man es den Leuten geben, in die Briefkästen, aber nicht, wo Werbung dann steht, also das nicht, sondern den Leuten geben. Und die Leute blättern da drin wie in einem Gutscheinheft und suchen sich das raus, wo sie sagen, das interessiert mich jetzt. Und das schicken sie die Karte hin. Ob das an IPSI ist, Bibelstudieninstitut, ob es die Kinderarbeit ist, ob es Gesundheit ist, ob es der Hope Channel ist, ob das für die Russlanddeutschen ist, das ist alles drin. Die Leute können selbst entscheiden, können das machen. Das, was zum Thema Gesundheit ist, sind zwei Karten da drin, die landen bei uns. Und ich habe hier die Statistik vom August, weil dann die Urlaubszeit war und die neue Statistik noch nicht fertig ist. Was meint ihr denn, wie viele Leute wir betreuen aufgrund der Karten? Schätzt mal, also ist deutschlandweit. Nein, nur Gesundheit. Wir haben nur Thema Gesundheit. Jetzt mal irgendwo. 500? Eine halbe Million? Das wäre ein Ding. Das wäre ein Ding. 5000? Na, schaut mal. Wenn es jetzt geht, müsste es gehen. Aha. Es geht nicht, also mache ich so. So, das sind die Karten, die eingeschickt wurden, 14.000. Die wir bekommen haben. Und das sind die aktuellen Personenzahlen, also kann ich sagen, fast 10.000, die wir betreuen. Und wenn es heißt, eingeschickte Karten, dass das höher ist, da bekommen wir eben manchmal zwei Karten von einer Person. Ja, dann daran liegt das. Denn vorher, als das Heft nicht war und es einzelne Karten waren, oder es gab noch das Vorgängerheft, da waren von uns, von allen Themen, jeweils eine Karte drin. Ja, und dadurch haben eben manche zwei oder drei Karten geschickt. Und deshalb sind das die Karten, das sind die Teilnehmer. Und davon seht ihr, das sind die Nicht-Adventisten, das sind Adventisten. Und innerhalb der ganzen Zeit haben wir 644 Leute gehabt, die sich abgemeldet haben. Das steht ja jedem frei, wenn er sagt, ich will nicht. Ich will nichts mehr von euch wissen. Oder, da haben wir es manchmal, wie die Karten einzeln war, da ist zum Beispiel Thema Alkohol drauf. Und da hat ein lieber Mensch gedacht, mein Nachbar, der hat doch Alkoholprobleme, dem lasse ich da mal was schicken. Und da hat er seine Adresse drauf geschickt. Und dann landete die Karte bei uns und wir schicken dem das. Und dann kriegen wir einen bitterbösen Anruf mit Androhung vom Rechtsanwalt, was uns einfällt, ihn zum Alkoholiker zu stempeln. Wo er uns doch gar nicht kennt und wir ihn doch wohl auch nicht. Ja, also da gab es Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Und dann sagen wir den Leuten immer, wir nehmen sie aus der Datei raus, gar kein Problem. Und wir schicken den Leuten die Karte zurück. Da sehen sie, dass wir wirklich eine Karte hatten. Und wie die damit umgehen, ist dann deren Sache. Aber die sind bei uns auch nicht mehr im Computer. Es ist nur die Anzahl. Wenn jemand sagt, wir wollen von euch nichts mehr wissen, wird er total gelöscht. Ja, wir haben Leute, die dann irgendwann sich wieder melden und sagen, ich kriege von euch gar nichts mehr, ich habe mich abgemeldet, könnt ihr mich nicht wieder was schicken? Sagen, ja, wer sind Sie denn? Müssen wir neu aufnehmen. Ja, aber das ist so, wo ich sage, das gehört zum ehrlichen Umgang miteinander, gehört das dazu. Wenn einer nichts mehr von uns haben will, wird er ganz gelöscht. So, das ist also das, was wir haben. Und ihr seht, die Leute, die betreuen wir. Was bekommen die Leute? Die bekommen als erstes diesen kleinen, ganz einfachen, simplen Fernstudiengang. Ich habe es euch da hinten hingelegt. Da ist ein solcher Brief. Der erste geht um Wasser und natürliche Heilmittel. Dann haben wir vorne drin immer zwei Seiten von Experten. Einer, Experte 2. In den ersten hatten wir die hier auf der Seite von Dr. Schneider aus den Büchern, was er zugegeben gehabt. Die Neuauflage dann, die wird dann von einem noch lebenden Arzt sein. Dann haben wir hier von einem anderen Experten. Und die nächsten beiden Seiten sind immer aufgebaut mit praktischen Tipps. Immer praktische Tipps. Egal welches Thema. Möglichst nicht zu viel Text, sondern so ein paar Tipps. Und dann kommen die nächsten beiden Seiten und die sind auch immer nach dem gleichen Schema aufgebaut. Die erste Spalte, was habe ich davon, wenn ich diese Tipps umsetze? Die zweite Spalte, was macht das mit meinen Mitmenschen? Also die Beziehung. Die erste ist Beziehung zu mir, zweite ist Beziehung zu Mitmenschen und die dritte Spalte, da steht immer drüber, Gesundheit ganzheitlich ist noch viel mehr. Und das ist der geistliche Teil, Beziehung zu Gott. Das ist das, was die Leute lesen. Und dann gibt es hier eine Antwortkarte und da stehen immer zwei Fragen hinten drauf. Die erste Frage ist zum Ankreuzen und die zweite ist offen gestellt, sodass sie was antworten können. Und da steht zum Beispiel bei der hier, und da muss man immer sagen, dass diese Fragen sich grundsätzlich nur auf den geistlichen Teil beziehen. Und da steht dann dort, gut, hier ist bei Immunsystem haben wir den anderen, die offene Frage ist mit geistiger Teil. Also, wie können Sie Ihr Immunsystem stärken? Jeden Tag 3 Liter Wasser trinken, bei jedem Wetter draußen bewegen, bei Erkältungswetter nicht rausgehen. So, und dann können Sie was ankreuzen. Und dann steht dort, was ist Lebenswasser? Weil hier an der Stelle Jakobsbrunnen erwähnt ist und Jesus, der das Lebenswasser ist. Und dann sehen wir, was die Leute schreiben. Ne? Einer schreibt, Lebenswasser, das ist ein Schnaps. Ja? Und der andere schreibt irgendwas anderes. Aber dann sehen wir natürlich, was haben die gelesen oder wollen die uns auf den Arm nehmen oder je nachdem. Man weiß ja immer nie, was kommt. Und diejenige, die Leute betreut, alle 10.000, das ist die Bettina Werner bei uns, und die schreibt denen sehr, sehr persönliche Briefe. Und die bekommt viel Antwort von Leuten. Die schütten ihr Herz aus und immer wieder, also die ist in ständigem Briefkontakt mit den Leuten. Die macht den ganzen Tag nichts anderes als schreiben. Oder telefonieren. Mittlerweile telefonieren auch manche. Und dann steht ja hier vorne immer noch dabei, irgendwo hier, nimm Jesus, mit dem Hinweis aufs Bibelstudieninstitut. Und da verweisen wir auch drauf, auch im Brief. Und wir haben eine ganze Reihe Leute, die melden sich von hier beim Bibelstudieninstitut an. Ja, mir ist neulich jemand begegnet und da sagt er, du kennst mich nicht, also eine Frau, du kennst mich nicht, aber ich will dir sagen, wer ich bin. Ich habe bei euch diese Studienbriefe mitgemacht, weil ich so eine Karte bekommen habe. Danach habe ich bei IPSI mich angemeldet und habe dort Bibelstudien mitgemacht. Dann habe ich Bibelunterricht bekommen und jetzt bin ich getauft. Ja, also auch der Weg. Ja. Wir wissen nicht, wie es ist. Unsere Aufgabe ist nicht zu taufen, sondern unsere Aufgabe ist, Samen auszustreuen. Also nicht zu ernten, sondern Samen auszustreuen. Und das machen wir. Und deshalb gibt es diese unterschiedlichen Briefe. 12 Stück an der Zahl, 12 verschiedene, liegen da hinten, könnt ihr euch mitnehmen. Das ist abgepackt als ganzer Satz oder als könnt ihr auch einzeln nehmen, wie ihr wollt. Und dann habe ich noch hier etwas, das ist unsere Philosophie. Da ist drin, wer wir sind, was wir machen, wo wir herkommen. Da ist auch die Historie mit dabei, dass wir also ein ganz junger Verein sind von 1899. Und da steht das ein bisschen drin, das sehen auch die Leute. Und dann haben wir auch diese 12 Themen hier wieder drin beschrieben. Bisschen anders, aber auch so, dass sie sehen, das ist das. Und die können sie natürlich dann auch anmelden. Kriegen die Leute auch. Mit dem ersten Brief bekommen sie das. Wir zeigen, wer wir sind. Und dann bekommen sie die einzelnen Briefe. Ja, also ihr seht, so ist das aufgeteilt, wenn man sich anschaut, wo kommen die Leute her. 5.600 aus dem Bereich des Norddeutschen Verbandes, die 4.000 aus dem süddeutschen Bereich. Und dann kann man auch schauen, nach welcher Vereinigung. Und dann habt ihr Bayern, das Grüne hier. Ja, 1.292 sind wir aus Bayern. Die meisten kommen aus der Berlin-Mitteldeutschen Vereinigung. Und das war immer interessant, wie wir das erste Mal die Statistik gebracht haben bei den Vorstehern. Die haben das gar nicht glauben wollen, dass so viele aus den neuen Bundesländern da sind. Das meiste Thema aus den neuen Bundesländern, Alkohol und Depression. Die meisten Probleme dort. Wenn sie dann bei den anderen Ländern ein bisschen andere Themen sind. Ja. Da habt ihr so die Themen, Alkohol, Nikotin, Übergewicht, Burnout, Stress, Beziehung, Trauer. Startset, das heißt, sie bekommen einfach, sie können das jetzt anfordern und bekommen die ganzen Briefe alle durch, während die anderen waren, sind nach Themen geordnet. Ja. Naja, so ist das durch. Okay, das war diese Statistik, die ich euch vorneweg mal zeigen wollte, dass ihr seht, was wir auch machen. Und jetzt spiele ich euch ein Lied vor, das uns in das Thema Hauptsache gesund reinbringen soll. Das singt die Gruppe Weißgeist. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Jungs. Das ist eine A Cappella-Gruppe. Das sind keine Adventisten. Aber die bringen ein Lied zum Thema Gesundheit. Die singen nur sehr schnell. Und damit ihr sie versteht, habe ich Bilder dabei. Dann weiß man, was sie singen. Ja? Aber ich denke, wir hören es uns mal an und das führt uns dann in unser Thema rein. Bisschen makaber, ne? Aber was sagt ihr dazu? Ist die Wahrheit? Ja. So, warum ist das vorhin gegangen und jetzt geht es nicht? Aha, jetzt geht's. Ja, Hauptsache gesund. Was ist das mit unserer Gesundheit? Wir leben ja zum Glück in einem Land, wo wir Apotheken haben. Noch und nöcher. Fast an jeder Ecke. Irgendwo ist eine Apotheke. Mit Milliarden Umsätzen. Pillen en gros. Und das Schöne ist, es gibt gegen alles was und für jedes was. Man braucht sich gar keine großen Gedanken machen. Pille rein, fertig. So einfach. Das sieht in anderen Ländern anders aus. Da ist nicht überall eine Apotheke. Und wenn eine Apotheke ist, die hat auch nicht alles. Bei uns gibt es von einem Wirkstoff 50 verschiedene Varianten. Ja? Dort gibt es vielleicht nicht so viel. Was machen die Leute? Ist das gut, dass wir so viel mit Medikamente nehmen? Es ist gut, dass es Medikamente gibt. Und so manchmal ist ein Medikament wirklich zum Segen. Aber wie viel Missbrauch wird damit getrieben? Und dass man meint, ich brauche für mich selbst gar nichts mehr zu tun, das machen ja die Medikamente. Und damit gebe ich die Verantwortung für mein Leben eigentlich aus meiner Hand weg. Weil ich bin ja nicht mehr dafür verantwortlich. Der Doktor soll es doch machen. Und der schreibt was auf und wer, der schreibt nichts auf, dann ist er ein schlechter Arzt. Und wenn er was aufgeschrieben hat, wunderbar, zum Apotheker, dann nehme ich das. Und wehe, das hilft nicht. Dann ist ein schlechter Arzt. Und es muss sehr schnell helfen. Wir haben ja keine Zeit mehr. Wir haben ja keine Zeit zum Warten, haben keine Zeit, um uns zu kurieren. Die Zeit haben wir nicht. Es muss schnell gehen. Und weil wir manchmal eben so unkritisch selbst Medikamente nehmen, ist uns gar nicht bewusst, dass jedes Medikament nicht nur eine Wirkung hat, sondern auch eine Begleitwirkung oder eine Nebenwirkung oder eine Wechselwirkung. Wechselwirkung zum Beispiel mit anderen Medikamenten. Und das ist auch vielen Ärzten gar nicht so bewusst, wenn sie das Medikament aufschreiben oder das Medikament. Da gehst du wegen hohem Blutdruck, gehst du meinetwegen zum Internisten, der schreibt dir was gegen hohen Blutdruck auf. Und dann hast du Schmerzen und dann gehst du zum Hausarzt und der schreibt da was gegen Schmerzen auf. Und dann hast du Diabetes und dann bist du beim nächsten Arzt. Oder da hast du dies oder jenes, gehst wieder zum nächsten, dann kommst du kurz ins Krankenhaus, bekommst nochmal eine Reihe. Und auf einmal hast du eine ganze Batterie an Medikamenten zu Hause, wo die Ärzte gar nicht wissen, wer hat denn was aufgeschrieben. Und keiner kontrolliert oder überblickt, was machen die miteinander, was machen die gegenseitig. Als ich im Krankenhaus noch gearbeitet habe, haben wir es oft erlebt. Wir haben die Leute reingekommen, haben alles abgesetzt und es ging ihnen besser. Und viele sind krank von den Medikamenten Wirkung oder Nebenwirkung oder Begleitwirkung. Ja, das muss man sich bewusst machen. Ja, zu Medikamenten, es ist gut, dass es sie gibt. Das ist ein Segen für uns heute, aber nicht unkritisch einfach wegen jeder Kleinigkeit nehmen. Und ich will euch heute auch so ein bisschen zeigen, was wir denn machen können, wie wir wieder Verantwortung für uns selbst übernehmen, für unser eigenes Leben und die Verantwortung nicht an Arzt, Apotheker oder Medikamente, Pharmaindustrie abgeben. Sondern sagen, ich bin selbst für mich verantwortlich. Zunächst einmal, und den Satz, den kennt wahrscheinlich jeder, die Definition zum Thema, was ist Gesundheit von der Weltgesundheitsorganisation, das ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens oder Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Den Satz kennt er, ne? So, und dann kommt aber von mir die Frage, wer ist denn damit gesund? Nach der Definition, ist jemand gesund nach der Definition? Vollständig, alles in Ordnung, in allen Bereichen? Und dann merken wir, ha, 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 da stimmt doch was nicht. Ganz so einfach ist es nicht. Ich möchte deshalb heute auf zwei Unterschiede hinweisen, die den meisten Menschen nicht so bewusst sind, aber die uns helfen zu verstehen, welche Rolle wir selbst für unsere Gesundheit spielen. Das eine ist die Pathogenese. Die Pathogenese, die fragt, warum wird der Mensch krank? Warum? Die forscht, warum wird der Mensch krank? Warum bekommt er seine Erkältung? Warum bekommt er Krebs? Warum bekommt er Alzheimer? Ja, warum ist da was? Forscht das. Ist gut, wichtig, wunderbar. Aber wenn ich forsche, warum werde ich krank, weiß ich noch nicht, was ich mache, um gesund zu bleiben. Ja, da weiß ich nur, was führt zur Krankheit. Aber was macht mich denn gesund? Was erhält mich gesund? Die Frage ist nicht geklärt. Dafür gibt es einen anderen Bereich, das ist die sogenannte Salutogenese. Die fragt, was hält den Menschen gesund? Und derjenige, der diesen Begriff geprägt hat, ist Aaron Antonovsky. Er hat gesagt, wir befinden uns alle auf einem Kontinuum zwischen Gesundheit und Krankheit. Also irgendwo hier dazwischen, jeder von uns. Ja? Und es kann sein, so sagt er hier, wenn sich durch die Verminderung von Risikofaktoren und die Förderung von Schutzfaktoren das Wohlbefinden des Individuums verbessert, kann sich seine Positionierung auf diesem Kontinuum in Richtung Gesundheit bewegen. Also dahin. Wann kommen wir Richtung Gesundheit? Wenn wir unsere Risikofaktoren vermindern und die Schutzfaktoren fördern, wenn sich unser Wohlbefinden verbessert. Das wisst ihr wahrscheinlich alle. Man steht manchmal morgens auf und wäre am liebsten besser im Bett geblieben. Der ganze Tag war ganz vergessen. Ja? Und am anderen Tag, da stehst du auf, hurra, was kostet die Welt? Da kannst Bäume rausreißen, da geht es dir super gut, bist wunderbar drauf. Warum? An dem einen Tag fühlst du dich nicht wohl, am anderen Tag fühlst du dich wohl. Vielleicht hast du Schmerzen und wenn wir uns nicht wohlfühlen, haben wir auch mehr Schmerzen. Das Schmerzempfinden ist anders als dann, wenn die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, alles in Ordnung ist, dann haben wir auch weniger Schmerzempfinden. Können wir mehr ertragen. Ja? Also, wenn wir uns diese Schutzmechanismen und diese Risikofaktoren, Schutzmechanismen fördern, die Risikofaktoren vermindern, dann können wir uns in Richtung Gesundheit bewegen. Wer macht das? Das macht nicht der Arzt, das macht nicht der Apotheker, das macht nicht die Pharmaindustrie, sondern das mache ich für mich alleine. Jeder von euch für sich alleine. Das ist unsere Verantwortung. Wie kann ich Risikofaktoren minimieren? Ich war mit meiner Frau jetzt 3 Wochen in Urlaub, unseren Jahresurlaub genommen. Wir waren in Vorarlberg, im Bregenzer Wald. Und da gibt es wunderschöne Kurven und Passstraßen. Und am Wochenende durftest du dort nicht sein. Massen an Motorradfahrern. Und wir saßen einmal im Bus drin und im letzten Moment hat der Busfahrer den Bus noch rumgerissen, weil ein Motorradfahrer von oben in der Kurve entgegenkam, der wäre voll drauf, das hätte geknallt, noch und nöcher. Und der Busfahrer ist rechts an die Bordsteinkante draufgefahren, sonst der wäre draufgeknallt. Ich habe nichts gegen Motorradfahren, aber ich kann Motorradfahren risikoreich. Oder ich kann das Risiko minimieren. Und das kann ich mit allem machen. Wo kann ich Risiko runterfahren? Und in dem Moment, wo ich das Risiko eben minimiere, dann tue ich etwas für meine Gesundheit. Ja? Und die Schutzfaktoren, was sind das? Bitte? Gut, beim Motorradfahren ist das ein Helm. Ja. Was auch immer. Aber Schutzfaktoren sind zum Beispiel auch, wie ich mein Immunsystem stärke. Ja, ist auch Schutzfaktoren. Schutzfaktoren können Ernährung, kann sonst was sein. Komme ich gleich noch drauf. Zeige ich noch ein bisschen mehr, was Schutzfaktoren sind. So, wir schauen uns jetzt das an, was dieser gute Antonowski noch gesagt hat. Ganz gesunde Menschen gibt es nicht. Es gibt noch nicht ganz gründlich Untersuchte und er sagt dazu, jeder ist damit entweder gesund oder krank, also nicht entweder gesund oder krank, sondern immer sowohl gesund als auch krank, mehr oder weniger gesund. Weil wir uns irgendwo hier auf diesem Kontinuum befinden. Könnt ihr das soweit nachvollziehen? Also wenn ich sage, ich bin krank, ich bin richtig krank, dann lande ich hier hinten und dann bin ich tot. Ja? Auch der Kränkste hat irgendwo noch was mit Gesundheit an sich. Und sei es auch die Psyche vielleicht. Denkt an das Beispiel, was ich heute Morgen gesagt habe, von dem jungen Mann. Ja? Er war körperlich todkrank, aber psychisch war der Gute sehr gesund. Also es kommt immer darauf an, was schaue ich mir an und wo befinde ich mich. Das kann jetzt für jeden, der krank ist, ein Trost sein. Ich habe auch was, was gesund ist an mir. Und da ist die Frage, was ist das, was bei mir gesund ist? Was kann ich dabei fördern? Ich kann meine Krankheit fördern, indem ich immer alles sich um die Krankheit dreht. Ne? Setzt euch mal beim Arzt ins Wartezimmer. Nicht nur vielleicht, bis er aufgerufen wird, sondern ein bisschen länger. Und dann werdet ihr hören. Also in der Stadt ist es nicht ganz so, aber auf dem Land, wo man sich kennt, dann geht's los. Ach Emma, du bist ja auch hier. Na, warum bist du denn hier? Und dann sagt sie, ach meine Galle. Und erzählt, ach das ist ja gar nichts bei mir, das ist der Hexenschuss. Und da ist dort los. Und der Nächste, dann erzählt sie, dass die Blase nicht mehr hält. Und dann der Nächste sagt, ja, aber das ist ja noch gar nichts, ich habe immer so Durchfall. Und da gibt es also alles, was man so hören kann, in so einem Wartezimmer. Und da fragt man sich, gibt es überhaupt noch einen Gesunden? Ja klar, die sind beim Arzt, also die müssen ja alle krank sein. Ja? Nur wenn man jetzt drüber nachdenkt, mal nachschaut, kann man bei denen natürlich auch fragen, wie kannst du denn gesund bleiben? Gibt's, wo ist denn was bei dir? Als Kind habe ich mich immer über meine Oma sehr gewundert. Meine Oma war eine ganz resolute Frau. Bauersfrau, Bäuerin. Und die war resolut. Wir wohnten so außerhalb vom Dorf, ganz alleine für uns. Und es ging nur eine Straße zu uns, die vom Dorf raus. Und wenn da also jemand gegangen ist, entweder der ist aufs Feld gegangen oder der kam zu uns. Und dann hat meine Oma Anna gesehen, dass ihre Freundin Erna vom Dorf rauskommt. Was macht sie? Sie zieht ganz schnell ihre Arbeitsschürze, damals hat man noch die Kittelschürzen angehabt, die aus, zieht sich ihre schwarze Kittelschürze an, setzt eine traurige Miene auf und jetzt klingelt es an der Haustür und dann geht sie hin. Ach, Erna, dass du mich mal besuchen kommst. Ach, komm nur rein. Und dann sitzen die beiden alten Weiber auf der Couch und erzählen sich, jeder klagt sein Leid. Ich habe als junger Mensch immer gesagt, was ist da los? So kenne ich meine Oma ja gar nicht, die ist doch nicht krank. Ja, aber was sie alles hatte und was die Erna alles hatte, die kannte ich auch nicht krank, ja, aber was die alles hatte, nur darüber geklagt und am Ende sagt meine Oma, so, jetzt will ich mal gucken, ob ich noch ein Stück Kuchen habe. Und da wurde eine Tasse Kaffee hingestellt und sie hatte immer ein Stück Kuchen. Der Opa hat den Kuchen immer gesucht, aber sie hatte noch ein Stück Kuchen. Und da wurde ein Stück Kuchen hingestellt, so, und dann haben sie schön gegessen und da war das Gespräch ganz anders auf einmal. War ganz anders. Und dann ist die Erna wieder gegangen, denn die musste ja in ihren Stall und die Anna, die musste in ihren Stall. Und kaum war die Erna weg, so, jetzt wird gearbeitet. Die Kittelschürze runter, die Arbeitskittelschürze wieder an und jetzt wurde wieder geschafft. Ich habe immer gesagt, die Oma spinnt. Die spinnt. Ich habe sie nicht verstanden. Bis mir klar wurde, Auch Jammern gehört zum Leben dazu. Auch Jammern hat einen guten Gesundheitseffekt. Und Krankheit hat auch einen sekundären Gesundheitsgewinn. Wenn du nämlich krank bist, hast du Schonung. Du brauchst nicht leisten, ja, brauchst nicht arbeiten gehen, wirst krankgeschrieben, hat viele Vorteile. Denkt mal an den am Teich Bethesda. Der lag 38 Jahre lahm. Und dann kommt Jesus und stellt ihm diese verrückte, blöde Frage, einem Kranken mit 38 Jahren, Gelähmten, willst du gesund werden? Ist das nicht ein bisschen daneben, die Frage? Ist das nicht logisch, dass ein Kranker gesund werden will? Als der aufgestanden ist, als er gesund war, hat Jesus zu ihm gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Das heißt, er musste seine Position verändern, konnte nicht mehr liegen, musste aufstehen. Hat er wahrscheinlich sein Leben lang noch nicht gemacht. Jetzt muss er sein Bett nehmen, das heißt, er hatte keinen Schlafplatz mehr. Wo schlafe ich denn heute Abend? Er musste gehen, er konnte nicht mehr in diesem Pflegeheim bleiben. Raus mit dir, du gehörst dir nicht mehr her, du bist ja gesund. Jetzt geht er. Ja, wohin? Jetzt muss er sich eine Wohnung suchen. Ja, ich bekomme aber nur eine Wohnung, wenn ich eine Miete bezahlen kann. Und wenn ich nur bezahlen, wenn ich Arbeit habe. Und was soll ich heute Abend essen? Und. Stellt euch die Fragen vor. Die Probleme, die der plötzlich hatte, nur weil er gesund geworden ist. Vorher war das Leben 38 Jahre so einfach. Der wurde gepflegt, versorgt, umsorgt. Sonst hätte die 38 Jahre ja nicht überstanden. Also die Krankheit hat enorm Vorteile für den. Und dann macht ihn Jesus einfach gesund. Und schickt ihn in neue Probleme rein. Ja, also, damit will ich nur sagen, wir haben, wenn wir krank sind, auch in der Krankheit Vorteile. Und sei es auch nur, dass wir anfangen zu jammern und dadurch Trost bekommen, Mitleid bekommen. Ja, so, wir schauen mal hier auf dem Weg weiter. Der Gesundheitswert. Gesundheit ist ein wichtiger persönlicher und gesellschaftlicher Wert. Deshalb spricht alles immer über das Thema Gesundheit. Deshalb haben wir so ein Gesundheitswesen bei uns und einen Gesundheitsminister und. Aber die Bedeutung wird meistens erst dann erkannt, wenn wir krank sind oder wenn wir alt sind, wenn wir nicht mehr so können. Dann erst wissen wir, was Gesundheit ist. Frag mal einen jungen Menschen, der macht sich um Gesundheit kaum Gedanken. Erst wenn es nicht mehr so geht, wenn die Schmerzen da sind oder. Dann plötzlich wissen wir, was wir nicht haben. Das ist ähnlich wie der Fisch im Wasser. Dem kannst du übers Wasser erzählen, der sagt, ich habe noch nie Wasser gesehen. Nimm raus, dann schnappt er nach Luft und schnappt nach Wasser und merkt, mein Elixier, in dem ich drin war, das ist das Richtige. So ist es. Ja, wenn wir gesund sind, machen wir uns keine Gedanken. Erst wenn die Gesundheit nicht mehr da ist. Deshalb funktionieren auch Vorsorgeprogramme so schwer bei jungen Leuten. Weil sie es gar nicht wahrnehmen, weil sie sagen, ich brauche mir doch keine Gedanken machen. Man weiß, dass Frauen eher bereit sind, für ihre Gesundheit was zu tun als Männer. Das zeigen die Untersuchungen. Ja? Beim Mann, das wird schon wieder. Und was soll ich zum Arzt gehen oder was soll ich da machen? Kommt alleine und geht von alleine wieder. Nein? Die Frau macht eher was. Die sind eher bereit, gesundheitsbewusst zu leben. Und was noch auffällt, ist, dass die Leute, die Geld haben, eher was für ihre Gesundheit tun, als die Leute, denen es finanziell nicht gut geht. Die es dann auch oftmals nicht können. Ja, also da ist ein bisschen die Problematik damit. Das ist also so die auch politische Problematik damit. Es kostet Geld, wenn man Gesundheit fördern will. Und dann sagt man, lieber stecke ich es in die Krankheit hinein. Die kostet zwar viel, viel mehr. Aber da ist der Leidensdruck da. Also muss ich da helfen. Wenn ich in Gesundheit, in die Prävention Gelder reinstecke, das merkt niemand. Und dann hat man immer den Eindruck, das versackt, das Geld. Ja? Aber das ist eben die Frage für uns, was kann ich denn selbst tun? Wo ist meine Verantwortung? Und die Frage, die hier ist, bei Hauptsache gesund, ist, Gesundheit wirklich alles? Und ich habe hier in Klammern körperlich. Denn meistens, wenn wir um Gesundheit uns kümmern, denken wir an körperliche Gesundheit. Das ist oft der Fall. In den letzten Jahren ändert sich das ein bisschen. Nachdem man offener über Stress und Burnout spricht, nachdem man offener über Depressionen spricht, über seelische Krankheiten spricht. Aber vorher war zum Beispiel alles, was mit dem Wort Psycho zu tun hat, also der Psychologe, der Psychotherapeut, der Psychiater, all die, als wenn es zu dem hingehst, gehst zum verrückten Arzt, ich bin noch nicht verrückt. Ja, das war irgendwo abfällig. Da wollte niemand was mit zu tun haben. Heute hat es manchmal den Eindruck, als ob es schick ist, seine Depression zu haben. Und bei manchen, die ist schon wieder toll. Ne? Man sagt, ja, ich habe mal Depression, da kann ich ja nicht. Das ist die andere Sache. Ja, Hauptsache gesund. Was ist, wenn ich behindert bin? Oder wenn ich altersschwach bin? Ja, wenn die Beschwerden kommen? Was ist bei bestimmten Krankheiten? Was ist, wenn ich unheilbar krank bin? Hat dann dieses Wort Hauptsache gesund noch eine Bedeutung? Ist das dann noch wichtig? Was wir als Philosophie haben vom DVG ist, dass wir Gesundheit ganzheitlich haben. Und was wir darunter meinen ist, unter Gesundheit, da ist natürlich Ernährung, Bewegung, auch die Kontakte, die man hat, die Beziehungen dabei. Aber unter ganzheitlich, das heißt, der ganze Mensch ist dabei, Seele, Geist, der Umgang miteinander, alles spielt eine Rolle. Wir können das nicht voneinander trennen. Es gehört zusammen. Was meine ich bei Seele oder Geist oder Körper? Geist heißt, da ist Glaube, Sinn, unsere Verantwortung, die wir haben, aber auch die Gotteswahrnehmung. Was habe ich für ein Gottesbild? Wie nehme ich Gott wahr? Wenn jemand Atheist ist, dann heißt es für ihn, wie nehme ich das Übersinnliche wahr oder was auch immer, das Transzendente. Ja? Jeder spürt irgendwo, es gibt noch mehr, es gibt noch was, aber wenn er nicht an Gott glaubt, an den biblischen Gott, dann glaubt er eben an was anderes. Aber er merkt, es ist noch was von außen da. Was ist die Seele? Seele befasst sich mit unserem Fühlen, mit unserem Denken, mit unserem Wollen, auch mit unserem Verstand. Da geht es um die Selbstwahrnehmung. Wie nehme ich mich wahr? Gehe ich mit mir verantwortungsvoll um, sorgsam um? Oder gehe ich mit mir, meiner Gesundheit, schlampig um? Kann ich mich lieben und annehmen und akzeptieren? Oder kann ich mich nicht riechen und nicht sehen? Es gibt viele Menschen, denen es so geht. Die können zum Beispiel in keinen Spiegel gucken. Weil sie die Person, die sie da anschaut aus dem Spiegel, überhaupt nicht leiden können. Und der Körper, das ist unser ganzer Organismus. Und da geht es um die Umweltwahrnehmung. Also um das, was wir mit unseren Gefühlen, mit unseren Sinnen, was wir da wahrnehmen. Wie wir den anderen wahrnehmen, Umwelt sind auch Menschen, ja, die anderen Menschen, also nicht nur draußen in der Natur. Also, es geht beim Geist um Gotteswahrnehmung, bei Seele um Selbstwahrnehmung und bei Körper um die Umweltwahrnehmung. Und das heißt ganzheitlich. Ich bin zu Gott hin orientiert, ich muss auf mich achten und ich bin orientiert zu meinen Mitmenschen, zum Umfeld, zur Umwelt. Wenn ich eins von diesen Elementen nicht mehr da ist, dann ist eigentlich der Mensch nicht mehr existent. Nimm den Geist eines Menschen weg, das ist die große Diskussion bei Alzheimer. Was bleibt übrig? Wir haben eine Nachbarin und die ist sehr, sehr schnell verfallen. Ich habe die jetzt eine Weile nicht gesehen, jetzt habe ich sie neulich mal wieder gesehen. Das ist furchtbar, es ist grauenvoll. Der Mann hat mir sein Herz ausgeschüttet. Er sagt, ja sicher, sie ist auf dem Papier meine Frau, aber sie kennt mich nicht, sie weiß nicht, wer ich bin, ob ich da bin oder nicht, aber ich kann sie keine Sekunde allein lassen und. Es ist ganz furchtbar. Das heißt, sie existiert eigentlich nicht mehr richtig, weil da oben alles weg ist. Da ist zwar noch der Körper da, ja, und sie kann auch essen und kann auch auf Klo gehen, aber was ist übrig von dem Menschen? Und wenn ich die Seele wegnehme, wenn Denken, Fühlen, Wollen weg ist, wenn jemand total in der Depression ist und noch tiefer hineinsackt, wo nichts mehr da ist, keine Selbstwahrnehmung mehr, alles sich auflöst, dann löst sich der Mensch, wie er eigentlich insgesamt ist, auch auf. Und im Körper ist es auch so. Das heißt, es gehört also alles zusammen. So haben wir eine Verantwortung für unser Leben. Unser Leben liegt quasi in unseren Händen, auf unserer Hand. Wir haben die Verantwortung dafür, jeder für sich. Ich kann nicht die Verantwortung für den anderen übernehmen. Nur bruchstückweise, nur ganz klein. Der andere ist für sich verantwortlich. Ich kann nicht meinen Kindern sagen, ihr müsst so und so leben. Dann lebt er richtig, dann lebt er gesund. Die sind für sich verantwortlich. Ja, ich kann ihnen zwar Vorbild sein, ich kann ihnen Tipps geben, aber ich kann es nicht machen, dass sie so machen, wie ich das will. Sie haben die Verantwortung für sich. Was ist aber, wenn uns das Leben aus der Hand entgleitet? Das heißt, wenn wir in Schwierigkeiten, in Krisen hineinkommen, was ist dann? Wer gibt uns dann Halt? Wer hält uns? Wir haben in unserem Programm, und das habt ihr ja hier auch gesehen auf diesem Heftchen, das ist genau das Bild hier, da haben wir, dort stehen 12 Gebrauchsanleitungen für ein glücklicheres Leben. Wir können kein Glück versprechen, das machen nur die Lottogesellschaften, aber wir können es nicht versprechen, aber ein glücklicheres Leben. Wie können wir das machen? Leittext ist dieser Text aus Johannes. Mein Lieber, ich wünsche dir, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und du gesund bist, so wie ich das von deinem inneren Leben weiß. Das ist der Wunsch des Johannes. Und das ist ganzheitlich. In jeder Hinsicht soll es dir gut gehen. Äußerlich, so wie ich es vom Innerlichen weiß. Also insgesamt, ganz und gar. Jetzt will ich euch, brauche nicht groß zu überreden, denn ihr macht das ja zum großen Teil, was ich so mitbekommen habe. Nur so ein paar kleine Hinweise geben, wie wir uns auf dem Kontinuum in Richtung Gesundheit entwickeln können. Wenn hier steht, trinke Wasser, dann geht es darum, dass wir wirklich jeden Tag Wasser trinken. 1,5 bis 2 Liter. Besser ist es, wenn wir schwitzen, noch mehr. Und wenn wir ins Gebirge gehen, je 1000 Meter Höhe, 1 Liter Wasser. Zusätzlich. Ja? Gibt es Leute, die sagen, ich komme mit ganz wenig Wasser aus? Ja, es gibt es. Es gibt manche, die können sich so reduzieren. Das Problem ist, dass unsere Stoffwechselprodukte ausgeschwemmt werden müssen. Und die können nur durch Wasser ausgeschwemmt werden. Und da ist es wichtig, dass eben die Nieren dann richtig arbeiten. Wir können vieles machen, bis zu einem gewissen Grad. Kann unser Körper alles kompensieren. Wunderbar. Und dann ist es ähnlich wie mit dem Seerosenteich. Kennt ihr das Beispiel? Wenn eine Seerose sich, sagen wir mal, alle 4 Wochen einmal teilt, dann sind erst eine, dann sind es 2, dann sind es 4, dann sind es 4 mal 4 sind 16. Also, nee, 4 mal 2 sind 8. Ne? Dann mal 2 ist 16 und geteilt und dann geht es weiter und irgendwann ist der Seerosenteich halb voll. Bis dahin hat es aber Wochen gedauert. Wie lange dauert es, bis er ganz voll ist? Nur noch eine einzige Teilung. Eine einzige. Denn wenn der halbe Teich voll ist, es geht immer mal 2, ja, dann braucht es eine Teilung von, wenn sich jeder teilt, eine Teilung und der Seerosenteich ist voll. Das heißt, wenn der Seerosenteich halb voll ist, geht es uns noch voll gut, voll in Ordnung. Aber wenn dann irgendetwas passiert, dann haben wir es. Ich nehme mal die Atherosklerose.
Was ist Atherosklerose?
Atherosklerose. Was ist das? Nee, ist nicht der Knochen, sondern es sind die Arterien. Ja, die Arterien. Arteriosklerose. Wenn die Arterien, wie im Volksmund sagen wir, verkalken. Das heißt, wenn sich innen drin etwas ansammelt, was das Lumen, den Durchmesser innen drin, das Lumen, verengt. Wenn wir also so eine Arteriosklerose haben, da kann es sein, das Gefäß ist schon halb zu und uns geht's gut. Und es kann sogar zwei Drittel voll sein, zu sein. Und uns geht es immer noch gut. Wir merken halt nur, wir können die Treppen nicht mehr so leicht gehen. Da fehlt uns ein bisschen Luft. Oder. Ja? Je nachdem, wo das ist. Wenn das am Herzen ist, merken wir, ja, Luft fehlt, ich kann nicht mehr so. Ich mache halt langsamer, aber es geht noch gut. Aber wehe, an dieser Stelle gibt es ein Blutgerinnsel, dass das einreißt und es gibt einen Thrombus. Zack, haben wir den Herzinfarkt. Passiert es im Gehirn, zack, haben wir den Schlaganfall. So schnell kann es gar nicht gucken, ist es schon passiert. Und jetzt kommt noch was dazu. Viele Leute haben einen hohen Blutdruck. Man weiß nicht immer, warum jemand einen hohen Blutdruck hat. Kriegt man nicht immer raus. Aber stellt euch vor, das Blut ist nicht mehr flüssig, sondern es ist zähflüssig, weil es nicht genug Flüssigkeit hat. Wenn du eine Pumpe hast, mit der du Wasser pumpst, braucht die Pumpe nicht viel leisten. Wenn du mit der gleichen Pumpe aber Öl pumpst, was zähflüssig ist, muss sich die Pumpe viel mehr anstrengen. Und genauso ist es bei unserem Herzen. Wenn unser Herz gegen Widerstände oder gegen eine zähflüssige Flüssigkeit ankämpfen muss, muss es sich mehr anstrengen und der Blutdruck steigt. Und es gibt ganz interessante Untersuchungen, die zeigen, wenn die Leute nichts weiter gemacht haben, als ordentlich getrunken haben, ist der Blutdruck runtergegangen. Weil das Herz entlastet wurde. Blutdruck ging runter. Ganz einfache Sache. Funktioniert nicht bei jedem, weil die Ursachen unterschiedlich sind. Ja? Aber bei denen, wo zu wenig Flüssigkeit da ist, da kann das wunderbar funktionieren. Aber wenn hier steht, trink Wasser, steht ja oben drüber auch Anwendung, dann geht es auch damit, dass wir Wasser äußerlich anwenden. Jetzt komme ich nochmal auf das Lied von den Weißgeis. Ja, wir können wegen jeder kleinen Schnupfen oder jeder kleinen Erkältung können wir ein Aspirin nehmen oder sonst was. Man könnte aber auch was anderes machen. Natürliche Heilmittel. Da könnte ich, wenn ich Fieber habe, Wadenwickeln machen. Früher haben wir das mal gekonnt. Da wurde das gemacht. Ich könnte, wenn Leber entlastend, könnte ich Leberwickel machen. Ja, ich kann darmanregende Wickel machen oder Behandlungen. Ich kann, um das Immunsystem zu stärken, Kneippsche Anwendungen machen. Und. Ich kann also Wasser anwenden oder die natürlichen Heilmittel anwenden und kann eine Menge für mich tun. Für meine Gesundheit, damit ich auf dem Weg zur Gesundheit mich befinde. Ich nehme mal das andere. Ist dich gesund? Da haben wir nicht stehen, ist dich krank? Ja, das sagen uns die Ärzte und die Apothekerzeitschriften und überall können wir lesen, wir essen zu viel, wir essen zu salzig, wir essen zu fett, wir essen davon zu viel und das und das und das. Wir drehen es rum und sagen, ist dich doch gesund. Nimm es mal positiv. Ich kann etwas für mich tun. Und ihr seht, was das Bild zeigt. Als Tipp für gesundes Essen. Iss so viel wie möglich von der Pflanze. Und so wenig wie möglich vom Tier. Und die Pflanze liefert uns das, was wir brauchen. Iss dich gesund. Stärk damit dein Immunsystem. Bleib aktiv. Jetzt haben wir heute fast den ganzen Tag nur gesessen, ne? Ich bin ja zum Glück heute Morgen 2 Kilometer hierher gelaufen. Ist ja nichts, ne? Aber immerhin kann ich sagen, ich habe heute wenigstens 2 Kilometer mich bewegt. Aber wie gut es tut, sich zu bewegen, das weiß jeder, wenn er mal wirklich das auf Dauer macht, dann kommst du dorthin, dass du sagst, ich muss das haben. Wir waren jetzt in der Zeit, wo wir im Urlaub waren, jeden Tag wandern gewesen, bis auf 2 Tage, wo es ordentlich gegossen hat. Und das tat dann mal richtig gut, an den 2 Tagen Urlaub zu machen. Aber vorher waren wir jeden Tag ordentlich bergsteigen, ordentlich wandern. Die ersten Tage waren noch eine ordentliche Qual. Danach wurde es immer besser, immer leichter. Wir haben gemerkt, wie das gut tut. Und dann sagt meine Frau, mir fehlt heute die Bewegung. Warum regnet das nur? Komm, lass uns im Regen rausgehen. Ja? Plötzlich merkst du, das tut dir gut. Du brauchst das. Wir stärken damit auch unser Immunsystem. Wir bauen Stress ab. Bewegung ist hervorragend für die psychische Gesundheit, weil Bewegung Endorphine aufbaut, die Glückshormone. Ja, ist wichtig, hat ganz viele Funktionen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schnell durch, nur als Ideen. Das andere, die Natur genießen. Also heute, dass ihr hier sitzt, seid ihr selbst dran schuld. Wärt ihr doch rausgegangen und hättet die Natur genossen. Wäre wahrscheinlich viel besser gewesen. Ne? Schön, dass ihr da seid. Aber genießt die Natur. Manche gehen raus, ich sehe das dann gehen sie walken, ne? Oder Nordic Walking. Kleiner Mann im Ohr. Das heißt, die hören irgendwas dabei. Es soll ja die Musik soll ja den Takt mitgeben, dass es leichter geht, angeblich. Vielleicht ist es auch so. Aber man nimmt gar nicht mehr, ist draußen und nimmt nicht wahr, was ringsherum ist. Dass da Vögel zwitschern, dass da Blumen blühen, dass dies oder jenes ist. Das siehst du gar nicht, nimmst du gar nicht wahr. Aber dabei sind das Faktoren, die uns gut tun, die uns psychisch helfen, die für die Seele so wichtig sind. Atmen. Steht mal auf. Stellt euch mal hin. So. Und jetzt atmen mal so richtig tief ein. Richtig tief. Und wieder ausatmen. Und nochmal tief einatmen. Aha. Okay, was habe ich beobachtet? Wir machen das, wenn wir die Health Expos haben, dass wir die Leute dann einatmen und pusten, ja, dass wir messen, wie viel sie haben. Die meisten Leute und gerade Frauen, wenn es heißt, atme ein, die atmen so ein. Ja? Was ist das? Sie ziehen die Schultern hoch und benutzen nur die Zwischenrippenmuskulatur. Wisst ihr, wo unser größter Atemmuskel ist? Das Zwerchfell, was hier rüberhängt. Das wird nicht benutzt, sondern werden die Schultern hochgezogen und wir atmen zu flach. Also ich sage gerade, Frauen leiden da drunter. Ihr müsst das beobachten. Wenn ihr euch heute Abend ins Bett legt, hinlegen, Hand auf den Bauch und einatmen. Und da muss der Bauch rausgehen dabei. Ihr seht, wie viel ich atme. Ja, es muss immer im Bauch reingehen und der Bauch kommt raus dabei, dass er so richtig einatmet. Ein Bläser weiß, was er macht, ja, der muss dann auch ein Sänger. Ja. Deshalb ist das Beste, um richtig zu atmen, entweder ein Blasinstrument, singen oder rausgehen und bewegen. Da fangen wir nämlich automatisch an, uns richtig zu atmen. Ja. Also jetzt atmen wir mal noch einmal richtig durch, versucht mal in den Bauch reinzuatmen und wenn er dann noch die Hilfsmuskulatur dazu bewegen wollt, von mir aus. Aber in den Bauch rein. Also der Bauch muss raus. Und einatmen. Ganz toll. Und ausatmen. Noch einmal. Richtig rein. Und ausatmen. Und ein drittes Mal. Ganz tief im Bauch. Und wird es jemandem ein bisschen schwindelig, schwarz vor Augen? Ja? Was meinst du, warum? Genau, und jetzt bekommt das Hirn endlich Sauerstoff und weiß damit gar nichts anzufangen. Ja? Ihr dürft euch wieder setzen. Ja, genau das Problem. Wenn wir dann plötzlich durchatmen, dann kann es passieren, dass es uns trieslig wird. Ja? Aber das Gehirn bekommt endlich Sauerstoff. Wenn unser Hirn keinen Sauerstoff bekommt, wie soll es dann richtig denken? Wir haben gelernt, noch damals in der Schule, wir mussten als Kinder, als Erstklässler schon richtig still sitzen.
Und wehe, wenn nicht, da hat der Lehrer noch einen Rohrstock gehabt. Heute in den modernen Schulen dürfen Kinder während des Unterrichts sogar rumlaufen. Und sie dürfen auch beim Unterricht trinken. Das wird sogar empfohlen, dass sie dabei trinken. Weil man festgestellt hat, das werdet ihr auch bei euch selbst vielleicht mal feststellen, es gibt Leute, wenn sie denken, dann laufen sie dabei. Erzählen sie dabei. Wenn sie was ausarbeiten wollen, muss man erstmal ein bisschen dabei bewegen. Und die Bewegung hilft den Denkvorgängen. Ja? Und wenn die Kinder also lernen sollen, lassen sie sich doch bewegen. Das lernen sie leichter. Lass sie atmen dabei, durchatmen. Lass sie Wasser trinken. Das hilft da oben. Und es kommt noch was dazu. Sauerstoff ist eines der besten Antikrebsmittel. Eine Krebszelle braucht keinen Sauerstoff, die wächst ohne Sauerstoff. Die will gar keinen Sauerstoff. Wenn du der zu viel Sauerstoff gibst, geht sie ein. Es gibt so die Sauerstofftherapie nach Manfred von Ardenne, wo das probiert ist. Es ist wissenschaftlich schwierig, wenn du Krebs hast, das nachzuweisen, dass es dann wirkt. Ja? Es gibt Fälle, wo es gewiesen hat, aber es ist schwierig nachzuweisen. Es gibt immer so unter den Wissenschaftlern einen Streit. Spielt aber gar keine Rolle. Wir wollen jetzt nicht Krankheit bewegen, sondern nicht Krankheit behandeln, sondern wir wollen uns in Richtung Gesundheit bewegen. Also durchatmen, 2-3 Mal am Tag, ganz bewusst, entweder rausgehen oder Fenster auf und richtig tief durchatmen, sodass unser ganzen Körper, alle Zellen richtig Sauerstoff bekommen und wir beugen Krebs vor. Nächster Punkt. Freiheit erleben. Wie viel Zwang gibt es in unserem Leben? Ob der Chef sagt, das oder das musst du tun. Ob es der Ehepartner sagt, ob es die Kinder verlangen. Ja, die größten Tyrannen, die es gibt, sind ja die neugeborenen Babys. Sind die größten Tyrannen dieser Welt. Die bestimmen unser Leben total. Und wenn es nicht ist, dann schreien die und Theda und Mordio und dann kriegen sie doch ihren Willen. Ne? Nur wir machen uns darüber ja keine Gedanken, weil die sind ja so süß, so niedlich. Aber sie bringen in Wirklichkeit alles durcheinander, sind die größten Tyrannen. Schüttelt den Kopf, ne? Ist doch nicht so. Freiheit heißt Freiheit von Drogen, von Alkohol, von Zigaretten. Also von Süchten, von Abhängigkeiten, die uns binden können, wo wir nicht mehr Herr über uns selbst sind. Aber es geht nicht nur um diese Süchte, sondern es geht um Abhängigkeiten, egal welcher Art. Es gibt manche Menschen, Männer, aber auch Frauen, die machen den Partner, die Partnerin abhängig von sich. Es gibt manchen Chef, der macht seine Angestellten von sich abhängig. Ja, wenn du das nicht machst, dann wirst du sehen, was du davon hast. Ja, und da gibt es so ganz schöne Sachen, was man dann so anwenden kann als Druckmittel. Das hat nichts mit Freiheit zu tun. Eines der höchsten Güter, die uns Gott gibt, die uns die Bibel gibt, ist die Freiheit. Es war das allererste, was Gott dem Menschen gegeben hat. Den freien Willen, die freie Entscheidung, Freiheit. Gott vergewaltigt uns nirgendwo, an keiner Stelle. Und deshalb hat keiner von uns ein Recht, einen anderen abhängig von sich zu machen oder in Abhängigkeit zu halten, sondern unsere Aufgabe als Christen ist es eigentlich, Freiheit zu schenken, Freiheit zu geben. Löst das Gefangene, heißt es immer wieder. Wenn wir im Alten Testament nachlesen, da sehen wir, wie oft Gott dazu aufruft, Gefangene zu befreien. Wenn wir Matthäus 25 lesen, wo sind die Leute hingegangen? Zu den Gefangenen. Was hat Jesus gesagt zu den Jüngern des Johannes, als er gefragt hat, bist du der Messias, der Sohn Gottes, oder soll ich auf jemand anders warten? Er sagt, berichtet, was war. Jesus sagt den Jüngern, heute hat sich, oder den Menschen, heute hat sich das vor euren Augen erfüllt. Was? Und hat er aufgezählt. Und da war auch wieder Befreiung dabei. Er will uns von der Knechtschaft der Sünde befreien. Also das Wichtigste, das Beste, was wir machen können, ist, Freiheit zu schenken, Freiheit zu geben. Das heißt, auch wenn die Kinder langsam groß werden, dass die Eltern bereit sind, Kinder in die Freiheit zu entlassen und nicht klammern. Sie müssen ihr Leben selbst leben. Also in Freiheit erziehen zur freien Entscheidung, zur Freiheit. Werte mitgeben, damit sie gute Entscheidungen treffen. Aber nicht in eine Abhängigkeit hinein. Und dann ist es das Eigenartige, ist, wenn ich einem Menschen in Freiheit, die Freiheit gebe, Freiheit entlasse, dann bleibt er mir treu. Den Krieg kann nicht los. Als Kind hatte ich eine Taube. Die habe ich, weil die Eltern immer nur ein Junges aufgezogen haben, das andere haben sie verhungern lassen, habe ich dieses kleine Täubchen aus dem Nest geholt und habe das mit so einer Liebesperlenflasche, ne, diese kleinen Puppenfläschchen, habe ich den mit eingeweichte Körner und sonst was, habe sie aufgepäppelt, dann mit der Pinzette rein. Und die Taube ist groß geworden. Und diese Taube war mein Kind und ich war deren Taubenvater. Wenn ich von der Schule nach Haus kam, saß die schon oben auf dem Dach und hat gewartet, dass ich kam. Die Bustür ging auf, da ist die in den Bus hineingeflogen, hat sich bei mir auf die Schulter gesetzt, mir ins Ohrläppchen gezwickt, hat hier drauf getanzt, hat sich gefreut, dass ich wieder da bin und so sind wir wieder rausgegangen. Beim Essen saß sie dort und hat mich hier ins Ohrläppchen gezwickt, ich bin da. Ja? Alles in Ordnung. Aber was durfte ich nicht? Ich durfte nicht die Taube so nehmen. Das wollte sie nicht. Dann ist sie weg. Da hat sie gehackt, hat geschrien, gekratzt und dann ist sie weggeflogen, bis sie dann irgendwann wieder kam. Aber wenn ich ihr die Hand hingestellt habe, zack, saß sie drauf. Also habe ich ihr die Freiheit gegeben, war sie da. Habe ich ihr die Freiheit genommen, hatte sie nur einen Wunsch gehabt, weg hier aus der Unfreiheit. Und so geht es uns Menschen. Bedrohung ist es dann. Wir brauchen Freiheit. Und das in allem Sinn, ob das eben Freiheit ist von Substanzen oder Drogen, die uns gefangen nehmen, Freiheit vom Internet oder Fernsehen, Freiheit von anderen Menschen, die uns missbrauchen, die uns festhalten irgendwo. Wir brauchen Freiheit. Und das ist das größte Geschenk, was Gott uns macht, dass er uns die Freiheit gibt. Wir schätzen es nur oft nicht. Ein weiteres ist das Leben genießen. Wir dürfen Leben genießen. Hast du dir heute schon was Gutes getan? Konntest du heute schon Leben genießen? Ja? Ihr könnt nicht morgen genießen, ihr könnt auch nicht gestern genießen, ihr könnt nur jetzt genießen. Und die Frage ist immer, was kannst du jetzt tun? Ihr habt ja mitgekriegt, mein kleines Wohnmobil da draußen. Wenn ich unterwegs bin und setze mich da rein, dann sage ich so, jetzt fahre ich vom einen Termin zum anderen, aber ich sitze da drin und jetzt habe ich Urlaub. Und da stelle ich mein Tempomat auf 120 und fahre mit 120 über die Straße und ich sage, ich habe jetzt Urlaub. Und das genieße ich. Und wenn ich den ganzen Tag Sitzung hatte oder Termine hatte und am Abend irgendwo rausfahre und dort übernachten muss, und dann sage ich, wunderbar, jetzt habe ich Urlaub. Eine paar Stunden Urlaubsfreizeitzeit. Das ist meine Regeneration. Da kann ich genießen. Und solche Freiräume brauchen wir, selbst bei allem Stress, den wir haben. Wir brauchen eine Zeit für uns, wo ich sage, die genieße ich. Und die brauche ich auch für mich. Muss nicht immer die Frau oder der Mann dabei sein oder die Kinder oder wer auch immer. Jeder von uns braucht Zeit für sich, wo er sagt, da bin ich da. Da bin ich mit Gott und mit mir alleine. Und die will ich genießen. Ganz bewusst. Solche Zeiten brauchen wir und die dürfen wir uns nehmen. Die sind wichtig für uns. Wunderbares Anti-Stress-Konzept. Viele wollen das Glück. Eigentlich wollen wir alle Glück. Alle wollen wir glücklich sein. Irgendwo. Und wie viele versuchen es beim Lotto? Und erleben wieder nichts. Wieder nichts. Und so manch einer heiratet, damit der andere ihn glücklich macht. Aber Wenn ich darauf warte, dass der andere mich glücklich macht, das wird nichts. Da werde ich enttäuscht. Wenn ich glücklich sein will, muss ich mein Glück selbst bauen. Das heißt, ich muss investieren, in Beziehung investieren. Ich bin schon oft umgezogen. Da hatte ich Freunde dort gelassen, weil ich ja umziehen musste. Was haben wir gesagt? Wir bleiben in Verbindung und wir besuchen uns und wir schreiben uns und. Wenn ich das nicht aktiv pflege, ist das ganz schnell weg. Du willst es gar nicht. Und auf einmal ist wieder ein Jahr rum und ach, ihr habt doch Geburtstag. Jetzt muss ich mal schreiben. Ja, es verläuft im Sand, wenn ich nicht aktiv pflege. Und so ist es mit der Ehe, so ist es in der Beziehung mit den Kindern, so ist die Beziehung im Freundeskreis, auch in einer Gemeinde. Ich muss hinein investieren. Wenn ich von den anderen erwarte, dass die immer da sind und dass die das und das und das machen, und selbst mache ich nicht, selbst bin ich passiv, dann werde ich irgendwann Schiffbruch erleiden. Ich kann mein Glück bauen, wenn ich hinein investiere. Und was gibt es Wichtigeres als gute Beziehungen? Das mit dem Positivdenken, das geht nicht platt darum, denk doch einfach positiv, dann ist schon, ja? Nein, so einfach ist das nicht. Sondern es kommt auf unsere Einstellung drauf an. Welche Einstellung habe ich? Wie sehe ich die Dinge? Aus einer ängstlichen Position heraus oder aus einer Position eines erlösten Menschen? Weiß ich, dass ich in Gott geborgen bin, dass niemand und nichts mich aus seiner Hand reißen kann, egal was kommt? Und eine der letzten Worte, die er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und was hat er noch gesagt? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erden. Diese beiden Worte, die werden oft überlesen. Da wird nur gesehen, darum geht hin und macht. Ja? Aber diese beiden Worte, er hat die Verantwortung. Ich bin in ihm geborgen. Er ist mein Auftraggeber und deshalb hat er die Verantwortung dafür, nicht ich. Niemand und nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Ich brauche keine Angst haben vor der Zukunft. Egal was kommt. Egal was wird. Wenn ich die Einstellung habe, dann kann ich anders mit meinem Tag umgehen. Dann kann ich auch anders mit der anderen Einstellung von anderen Menschen umgehen. Da kann ich akzeptieren, dass ein anderer vielleicht auch anders denkt. Und das ist auch in Ordnung. Dann können wir uns darüber austauschen, nicht nach dem Motto, wer hat Recht in seinem Denken, sondern sag mal, du kommst auf die Idee. Wie kommst du da drauf? Ist ja interessant. Ich bewerte das ganz anders, ich denke das ganz anders. Aber wieso denkst du so? Erzähl mal. Erzähl mal, wer war dein Lieblingslehrer? Erzähl mal, hast du den Vater oder die Mutter lieber gehabt? Ja, oder wie war das mit Oma und Opa? Erzähl mal aus deinem Leben. Und es gibt nichts Spannenderes, als wenn ein Mensch aus seinem Leben erzählt, für den, der erzählt. Aber auch für den, der zuhört. Ja? Und dann bist du nicht mehr bei negativem Erleben. Ich habe es erlebt als Kind, nach dem Krieg, wie viel immer wieder die Kriegserlebnisse erzählt wurden. Da waren die Erfahrungen und Stunden in der Gemeinde, immer wieder wurden die Kriegserlebnisse, ich konnte schon nicht mehr hören. Ja? Bis ich dann mal zu einer alten Glaubensschwester sie gefragt habe, die hieß Sophie. Sag ich, Sophie, sag mal, du hast ja nur Schlechtes erlebt. Wieso bist du so freudig? Woran liegt das? Und dann hat sie eine Weile nachgedacht und da sagt sie, eigentlich habe ich doch nicht nur Negatives erlebt. Ich muss doch eigentlich viel dankbarer sein. Ich habe da Gottes Bewahrung erlebt und da war Gutes und da war Gutes. Und dann fing sie drüber an nachzudenken. Und dann sagt sie, das war ja gar nicht so viel Negatives. Das Schwere war da, ja. Aber es heißt ja nicht, dass es alles leicht ist im Leben. Aber eigentlich bin ich doch dankbar. Und da kam sie rum, vom Denken her. Und wir dürfen viel mehr über das nachdenken, was gut ist. Dazu gehört auch, dass wir ehrlich sind. Ehrlich miteinander umgehen. Ehrlich auch zu mir selbst. Wie oft machen wir uns was vor? Wie oft machen wir anderen was vor? Ich kann gerade auf dem Gesundheitsgebiet den Kopf unwahrscheinlich gut in den Sand stecken. Ach, da ist ja nichts. Da hast du schon so eine Ahnung. Nee, es wird ignoriert, wird verneint, geleugnet, ist nichts. Du bist doch nicht in Ordnung, geh doch mal zum Arzt. Ach, Quatsch, ist alles in Ordnung. Wenn ich mich schmutzig gemacht habe und du zu mir sagst, ja, du warst schmutzig, musst du mal waschen. Aber ich das nicht akzeptiere, dann werde ich dreckig bleiben. Nur wenn ich sage, oh, danke, und dann mache ich mich sauber. Ja, dann werde ich was verändern. Ich muss erst wahrnehmen, wie es um mich steht, um dann eine Entscheidung zu treffen, was verändere ich. Will ich was verändern? Wenn ja, was? Oder will ich so bleiben, wie ich bin? Aber ich muss ehrlich sein, damit ich das machen kann. Auch der Umgang miteinander, wenn wir ehrlich sind, wenn wir in den Gottesdienst, in die Gemeinde kommen können, ohne dass wir eine Sabbatmaske aufsetzen müssen. Wenn wir kommen können, wie wir sind. Und wenn die Woche bescheiden war und es mir ganz dreckig ging, dann muss ich nicht als freudiger Mensch hier reinkommen, dann kann ich sagen, mir geht's schlecht. Ganz schlecht. Und dann kann man sagen, bet für mich. Dann gehen wir ehrlich miteinander um. Aber genauso umgekehrt. Wenn ich mich gefreut habe, dass was toll gelungen ist oder was Schönes ist, dann kann ich hinkommen und kann das sagen, kann das mitteilen und alle können sich mitfreuen. Das ist ein ehrlicher Umgang miteinander. Gott vertrauen, ich denke, da brauchen wir jetzt hier wenig drüber zu reden. Ich hoffe alle, dass ihr Gott vertraut. Denn wenn wir Gott vertrauen, dann haben wir auch Hoffnung. Dann sind wir nicht hoffnungslos. Eines der großen Probleme unserer Zeit ist Hoffnungslosigkeit. Ein Depressiver ist hoffnungslos. Ein Mensch mit Burnout ist hoffnungslos. Ein Krebskranker hoffnungslos. Ein, bei dem die Beziehung kaputt geht, hoffnungslos. Wie oft ist Hoffnungslosigkeit da? Wenn wir aber vertrauen können, wenn wir schon nicht mehr den Menschen vertrauen können, dass wir wenigstens Gott vertrauen, dann ist wieder Hoffnung da. Hoffnung führt zu Gesundheit. Könnt ihr euch jetzt Arbeiten zitieren, wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, wie wichtig Hoffnung ist für unsere Gesundheit. Und dazu gehört, dass wir natürlich bewusst leben und dass wir Entscheidungen treffen. Es gibt so den schönen Satz, die Summe, unser Leben ist die Summe aller unserer Entscheidungen. Das ist unser Leben. Die Frage ist nur, habe ich selbst entschieden oder wurde ich entschieden? Und wie oft werden wir entschieden? Ja, und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, Entscheidungen selbst zu treffen und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Denn dann brauche ich mich mit dem entschieden werden nicht ärgern, sondern ich habe eine Entscheidung getroffen und wenn sie falsch war, fast alle Entscheidungen kann ich revidieren. Es gibt nur ganz wenige Entscheidungen, die ich nicht mehr ändern kann. Aber die allermeisten Entscheidungen kann ich verändern. Und wenn es ein Gesichtsverlust dabei war, dann war es halt ein Gesichtsverlust dabei. Aber das ist nicht das Problem. Den Gesichtsverlust, den habe ich bei mir selbst. Wenn ich aber eine Entscheidung getroffen habe und ich sehe, die war falsch und ich verändere sie, dann kann ich froh und dankbar sein, dass ich den richtigen Weg habe. Es gibt dieses schöne Beispiel von Mann und Frau, die in eine Stadt reinfahren und den Weg nicht kennen. Ne? Die haben noch kein Navi. Was macht sie, wenn sie in eine fremde Stadt reinfährt und weiß den Weg nicht? Sie fragt. Sie fährt zur nächsten Tankstelle und fragt nach dem Weg oder fragt die Passanten nach dem Weg. Was macht er? Er fährt zu. Ich werde schon finden. Du, das ist der falsche Weg. Das wird schon werden. Fährt weiter. Ja? Und dann ist er, wer weiß wie lange, rumgefahren und muss dann doch fragen. Wenn ich merke, ich habe mich verfahren, ist das kein Problem. Das war nur ein Umweg. Aber ich finde wieder ans Ziel. Wenn ich aber ignoriere, dass ich mich verfahren habe, dann werde ich schon irgendwo ankommen. Nur nicht dort, wo ich hin wollte. Willst du gesund werden? Das mit dem 38 Jahre Gelähmten, das habe ich euch erzählt schon, das heißt, das brauche ich jetzt nicht. Eine Aussage von Professor Grossart-Maticek. Menschen, die sich wohlfühlen und mit sich und ihrem Umfeld im Reinen sind, haben die besten Aussichten auf ein gesundes und langes Leben. Das hat er herausgefunden in einer riesengroßen Bevölkerungsstudie in Heidelberg. Menschen, die mit sich im Reinen sind, die sich wohlfühlen. Und ich habe mit ihm eine ganze Reihe Gespräche gehabt. Und er sagt, eine gesunde Ernährung ist wichtig. Ist ganz wichtig. Und er sagt, Bewegung ist auch wichtig. Aber das, wo wir wirklich merken, was sich in Gesundheit und Langlebigkeit niederschlägt, das ist, dass die Menschen mit sich im Reinen sind und dass sie sich in ihrer Haut wohlfühlen. Er sagte, es ist wichtiger als die gesündeste Ernährung. Und Professor Bötsch von den Basler Kliniken, das sind psychiatrische Kliniken, große, riesen Kliniken, der hat das so geschrieben, Menschen, die vergeben können und vergeben sich selbst, dem anderen und auch Gott, für die ist dieser Faktor in Richtung Gesundheit wichtiger als die gesündeste Ernährung. Wohlgemerkt, Ernährung ist wichtig, haben wir ja gehabt, aber es ist nur ein Faktor. Es gibt andere Faktoren, die sind mindestens genauso wichtig. Und deshalb, wenn wir ganzheitlich gesund sein wollen, wenn wir uns auf dem Weg Richtung Gesundheit bewegen wollen, dann ist es eben wichtig, dass wir Verantwortung für unser Leben übernehmen, dass wir darüber nachdenken, was fördert meine Gesundheit, was hilft mir weiter, dass wir nicht einseitig werden, sondern dass wir die ganze Bandbreite der Freiheit, die uns unser Schöpfer gegeben hat, nutzen für unsere Gesundheit. Ein schönes Bild aus den Bergen. Das wünsche ich euch. Macht euch auf den Weg zur Gesundheit.